Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und wir haben mal wieder einen alten Bekannten im Podcast und zwar den Stefan Waldhauser. Herzlich willkommen zurück im Podcast.
Hallo Tim, danke für die Einladung.
Ja, freut mich, dass du wieder da bist, denn bei dir hat sich auch einiges wieder getan und ist ja auch generell, insbesondere Sachen Tech-Aktien, ist sowieso immer vieles im Wandel. Jetzt ist gerade KI das neue heiße Thema. Darüber wollen wir sprechen, wie auch, was sich halt bei dir so getan hat und vielleicht, weil er die andere Folge noch nicht gehört hat, was man vielleicht auf jeden Fall mal nachholen sollte. Das verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Trotzdem eine kleine Einleitung zu dir. Magst du ein bisschen erzählen, wer du bist, was du so gemacht hast in irgendwie 1, 2, 3 Minuten.
Ja, Stefan Waldhauser, mein Name. Ich bin 56 Jahre alt, in Kürze 57. Bin leidenschaftlicher Börsianer seit 35 Jahren, muss ich jetzt schon fast sagen. Die meiste Zeit davon als Hobbybörsianer unterwegs gewesen. Also eigentlich bin ich Softwareunternehmer, habe schon mehrere Firmen gegründet. Seit mittlerweile 6, 7 Jahre als Profi-Investor unterwegs, nachdem ich meine erste Softwarefirma in Silicon Valley verkauft habe und habe auch Erfahrungen gesammelt mittlerweile im professionellen Asset Management, in der nicht nur Verwaltung meines eigenen Vermögens, sondern mit dem Wikifolio, das Hightech-Stock-Picking-Wikifolio, bin ich wohl bekannt. Und dann hatte ich noch so eine Episode mit der Gründung eines Fonds, der sehr, sehr erfolgreich lief, 3 Jahre lang. Dann kam es leider zum Bruch mit meinem Mitgründer und ich bin da ausgeschieden vor mittlerweile 3 Jahren. Ja, und jetzt habe ich so mehrere Projekte am Start. Einerseits den Aktienguide. Ich glaube, da haben wir das letzte Mal auch schon drüber geredet. Das war da so kurz nach dem Start. Vor 3 Jahren, 2021, sind wir mit dem Aktienguide an den Start gegangen. Das ist also ein Tool für Stockpicker, dass ich mir gemeinsam mit einem Team von sehr begabten Entwicklern, ich würde mal sagen, ich habe mir den Traum erfüllt und habe mir das Tool maßschneidern lassen, was ich selber als junger Investor gerne gehabt hätte. Und das ist jetzt 3 Jahre nach dem Start tatsächlich so erfolgreich geworden mit bis zu 500.000 Benutzern im Monat, dass wir es wagen, damit an die internationalen Märkte zu gehen. Also unter stocksguide.com kann man jetzt eine Beta-Version sich schon anschauen, die ja in wenigen Wochen hoffentlich dann man kann sagen global, aber natürlich mit der Zielrichtung USA vor allen Dingen, weil der Markt da so groß ist, an den Markt gehen wird. Und da bin ich natürlich sehr, sehr gespannt mit dem Aktienguide bzw. Stocksguide. Kombiniere ich praktisch beides, meine Leidenschaft für die Börse und die Schaffung eines Software-as-a-Service-Unternehmen. Und ich hätte mir nie träumen lassen, dass das so gut funktioniert. Das ist derzeit mein Hauptaugenmerk, auch meine größte Investition, diese außerbörsliche Investition in den Aktienguide. Also dann gibt es auch noch ein paar andere Neuigkeiten. Ich glaube, werden wir auch später noch drüber reden, dass ich außerdem Wikifolio jetzt noch eine neue Möglichkeit gefunden habe, wenn man gemeinsam mit mir investieren kann, wenn man möchte.
Ja, das ist auch, glaube ich, eine ganz interessante Struktur, die man jetzt auch zumindest als klassischer Anleger jetzt nicht so häufig über den Weg rennt. Zumindest ich persönlich bin der Variante jetzt nicht so häufig über den Weg gerannt. Der eine oder andere kennt ja vielleicht so den klassischen Fonds, ne? Es gibt ETF, es gibt Wikifolio, was ja im Endeffekt ein Zitat ist, was, sage ich mal, ein Musterportfolio verfolgt. Das ist ja das, was du jetzt auch schon seit einer ganzen Weile machst und auch sehr gute Returns da, sag ich mal, vorweisen kannst, die dann, sag ich mal, auch die Kredibilität, den Track Record geben, dann den aktiven Fonds dazwischendurch zu machen oder jetzt auch diese neue Variante zu machen. Und da würde ich dann vielleicht auch direkt mal einsteigen. Wie ist das Ganze strukturell aufgesetzt und wie funktioniert das eigentlich?
Ja, also die Vorgeschichte ist tatsächlich dieser Fonds, den wir hatten, der Digital Leaders Fonds. Den gibt es natürlich immer noch, nur bin ich seit 3 Jahren da nicht mehr mit am Start. Und seitdem habe ich die verschiedensten Gespräche gehabt und Anfragen aus der Finanzindustrie, ob ich nicht Lust hätte, einen eigenen Fonds zu machen, was das Naheliegendste gewesen wäre. Und ich habe mir das auch tatsächlich mal angeschaut und lange drüber nachgedacht und habe nicht gefunden, wie ich einen Fonds so strukturieren konnte, auch von der Kostenstruktur her, dass es ein wirkliches Setup for Success gewesen wäre. Also einen wirklich preisgünstigen aktiven Fonds auf den Markt zu bringen, so dass auch der Fondsinitiator Spaß dran hat, funktioniert einfach nicht. Also ich habe zumindest keine Partner gefunden, wo das möglich gewesen wäre. Und dann hat der Vorstand der Plutos Vermögensverwaltung, das ist so ein mittelgroßer Vermögensverwalter aus Frankfurt, 30 Jahre altes Unternehmen, 700 Millionen Euro Assets under Management, also ein mittelgroßer Vermögensverwalter, die sind auf mich zugekommen mit einer anderen Idee, ob ich nicht für die ein Musterportfolio verwalten könnte. Und es ist nicht nur ein Musterportfolio, sondern es ist mit eigenem Geld von mir ausgestattetes Echtgelddepot eben. Und die haben eine Technologie im Portfolio, ist keine eigene Technologie der Plutos, es ist von der V-Bank. Die V-Bank ist bei meisten deutschen Anlegern nicht bekannt unbedingt, bei vermögenden Anlegern schon, weil es ist die führende Depotbank der unabhängigen Vermögensverwalter. Und diese V-Bank, die hat eine Technologie zur Depotspiegelung. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit, dass Anleger mein Depot in Echtzeit quasi spiegeln können in ihr eigenes Depot. Das heißt, wenn man gemeinsam mit mir investieren will, dann kann man zur Plutos gehen und auf einer rein digitalen Depoteröffnung quasi sein eigenes Depot bei der V-Bank eröffnen. Man muss allerdings dazu Kunde der Plutos Vermögensverwaltung sein. Und dann ist es eben möglich, diese High Growth Investing Strategie, so ist dieses Produkt genannt, zu kopieren. Und man investiert tatsächlich zu den gleichen Kursen, wie ich investiere. Und das Ganze ist sehr, sehr langfristig angelegt. Das ist was ich auch sehr positiv finde. Die Hürden, damit einzusteigen, sind etwas höher, als wenn ich jetzt nur einen Fonds kaufen muss, weil ich habe keine ISIN, die ich vergeben kann. Und man kauft die einfach wie so einen Fonds ins eigene Depot rein, sondern muss tatsächlich ein eigenes Depot bei der V-Bank anlegen. Kann man auf der Plutos-Webseite ganz einfach machen. Aber es ist eben ein 20-minütiger Prozess, den man da durchlaufen muss, bis das erledigt ist. Das ist eine sehr bewusste Entscheidung und ich habe die Hoffnung, dass die Leute, die sich dafür entscheiden, dann auch wirklich jahrelang dabei bleiben. Ja? Mit dem Fonds habe ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht, mit dem Wikifolio übrigens die gleiche Erfahrung. Die Leute kaufen dann, wenn ein Produkt sehr, sehr gut gelaufen ist, dann werden Anleger darauf aufmerksam, schreiben diesen Erfolg natürlich in die Zukunft fort, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass etwas 2-3 Jahre sehr außergewöhnlich gut gelaufen ist, dass es dann in den nächsten 2-3 Jahren kurzfristig so weitergeht, gar nicht unbedingt so groß ist. Ja? Und also, lange Rede, kurzer Sinn, Anleger kaufen leider sehr oft zu Höchstkursen und steigen dann frustriert aus, wenn es mal nicht so läuft. Und ich habe die Hoffnung, mit diesem Ansatz, dieses Echtgeld-Musterdepot, was ich tatsächlich vorhabe, jetzt 20 Jahre lang zu betreiben, ist mein letztes großes Projekt. Ich schaue mal, ob ich es gesundheitlich durchhalte. Wenn ja, dann hätte ich großen Spaß daran, das jetzt nochmal 20 Jahre lang zu machen. Ich habe da auch etwas öffentlichkeitswirksam die 1-Million-Euro-Challenge draus gemacht auf meinem Blog. Vielleicht kannst du den Artikel verlinken. Also ich habe jetzt mit 50.000 Euro bin ich zum 1. Juli gestartet, und das ist auch ein großer Unterschied zu dem Ansatz von dem Wikifolio, pro Jahr maximal 10.000 Euro je nach Marktlage zusätzlich investieren und will dann aus diesen Investments 1 Million Euro machen in 20 Jahren. Das wäre eine Rendite nach Kosten von 12, so viel Prozent. Und das ist was im Jahr, und das ist was ich mir durchschnittlich zutraue. Das ist auch das, was man bei dem Wikifolio jetzt sieht nach 8 Jahren, obwohl es diesen großen Tech-Crash gab, sind da immer noch 12, so viel Prozent durchschnittliche Performance übrig geblieben. Das klingt jetzt für viele vielleicht nicht herausfordernd. Ich habe auch schon das Feedback bekommen, es ist doch gar nicht herausfordernd genug. Mit der Nasdaq habe ich ja die letzten 5 Jahre 16 oder 17 Prozent im Jahr gemacht. Aber das waren halt außergewöhnliche Jahre für Big Tech und den ganzen Hype, den es da gab vor dem Crash in 2022. Vor dem Crash haben sich ja die Big Tech-Werte längst erholt. Die Tech-Bubble, die Software-as-a-Service, Cloud-Bubble, ist fast nahtlos übergegangen in die AI-Bubble. Und können wir vielleicht später noch ein bisschen ausführlicher drüber reden. Ich möchte halt fernab von diesen ganzen Mode-Tech-Aktien in ausgewählte Tech-Werte aus der zweiten und dritten Reihe investieren. Das sind keine Nebenwerte im deutschen Sinne. Das sind alles Werte, die mit Unternehmen mit einem Wert weit über eine Milliarde Kapitalisierung. Aber dennoch Werte, die ja völlig ignoriert und zu gering wertgeschätzt werden momentan. Da hat sich die Schere unheimlich geöffnet zwischen den Big-Tech-Aktien, die in aller Munde sind, die auch super erfolgreich sind jetzt. Aber ich wage zu prophezeien, das wird nicht ewig so weitergehen. Und dann wird wieder die Stunde der Stockpicker schlagen, die ja, wenn man es von außen betrachtet, in den letzten 2-3 Jahren nur ihre Zeit vergeudet haben, weil man hatte einfach keine Chance, ja, die Nasdaq outzuperformen mit Nebenwerten, wenn man eben keine Nvidia oder Apple oder Microsoft im Depot hat.
Ja, ne, sehr, sehr spannendes Konzept. Drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen für die Challenge. Und man muss ja auch immer gewissermaßen realistisch sein. Und auch eine Rendite von 12%, wenn man es gegen den klassischen MSCI World liegt oder so, ist ja schon eine deutliche Outperformance, insbesondere wenn du sagst, ist nach Kosten. Und ich glaube, da nehmen sich viele, insbesondere wenn man im Tech-Aktien-Umfeld ist, auch immer deutlich mehr vor, geprägt über die historische Vergangenheit.
Weil die Historie eben zu kurz ist. Jetzt habe ich nur die Erfahrung von 35 Jahren und habe da schon vieles erlebt und vieles kommen und gehen sehen. Und deswegen kann ich nur schmunzeln, wenn man jetzt glaubt, man könnte dauerhaft hier eine Performance von 18% oder so erreichen. Geschweige denn von all den Versprechungen, die jetzt hier von Seiten irgendwelcher Trading-Coaches kommen, die ja damit 2-3% im Monat manchmal werben. Ja, also ich glaube, das Thema hatten wir das letzte Mal schon. Das ist natürlich Quatsch.
Ja, nee, da bin ich ganz bei dir. Und deswegen ist ja auch umso interessanter, wie du jetzt eben dann die Situation einschätzt. Insbesondere jetzt in Nvidia hätte man ja sagen können, och, ist eine Big-Tech-Aktie, ne, KI, das Rad rollt weiter, ist mittlerweile eine der wertvollsten, war zwischenzeitlich, glaube ich, sogar die wertvollste Firma. Das ist natürlich unglaublich krass. Gleichzeitig hat man eine sehr starke Konzentration weiterhin auf die Top-Big-Tech-Werte, sei es eine Microsoft, die in OpenAI investiert hat und sich dadurch in dem Spiel Google, die ihr eigenes Ding bauen, mal besser, mal schlechter, sage ich jetzt mal, je nachdem, wie man da darüber nachdenkt. Wie schätzt du, sage ich mal, Big Tech generell und das vielleicht auch noch in Verbindung mit dem KI-Trend generell ein?
Ja, ich tue mich immer schwer, so zu pauschalieren. Big Tech muss man schon unterscheiden. Also ich habe ja selber eine Alphabet im Wikifolio, also auch in meinem Musterportfolio. Alphabet ist ganz vernünftig bewertet, hier mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25 oder so. Meta ist übrigens auch ganz vernünftig bewertet, aber viele andere eben nicht. Und aus meiner Sicht ist das, was mit Nvidia momentan abgeht, nur zu vergleichen mit dem kometenhaften Aufstieg von Cisco zu Zeiten der Internet-Bubble. Damals gehörte Cisco auch zu den drei wertvollsten Unternehmen der Welt und war, ich weiß nicht, um Tausende von Prozent innerhalb von ein paar Jahren gestiegen, weil sie eben der führende Schaufelverkäufer im übertragenen Sinne der Infrastruktur für das Internet war. Und das Internet hat sich durchgesetzt, das Internet hat die Welt verändert, Cisco ist die technologisch führende Firma geblieben für diese Netzwerkkomponenten. Und trotzdem wird Cisco heute, fast 25 Jahre danach, zu einem Kurs unter diesen Hype-Kursen gehandelt. Ja? Und ich glaube, sowas Ähnliches könnte mit Nvidia auch passieren. Nvidia ist ein fantastisches Unternehmen. Nvidia liefert die mit Abstand besten Komponenten, um generative KI eben voranzutreiben. Aber ich glaube, dass das ganze Thema völlig überschätzt wird, insbesondere was die Stabilität des Wachstums und die Nachhaltigkeit des Wachstums von Nvidia angeht. Die Analysten tun momentan so, als ob diese Margen, die Nvidia derzeit einfährt, das sind ja Nettomargen von 50%, als ob man die in die Zukunft schreiben könnte. Und zwar nicht nur jetzt das nächste Quartal oder das übernächste, sondern auf die nächsten zumindest 4-5 Jahre. Und das kann ich mir zum Beispiel nicht vorstellen, weil wer macht denn jetzt das große Geschäft mit KI? Außer diesen Schaufelverkäufern, Infrastrukturherstellern, das ist Nvidia und das sind hier in meinem Portfolio auch Firmen wie Pure Storage oder Arista Networks, die auch sich um hunderte von Prozent verteuert haben, nicht nur aufgrund des AI-Hypes, aber im Dunstkreis, im Windschatten von Nvidia, würde ich mal sagen. Aber bei Nvidia ist das besonders deutlich. Das ist im Endeffekt, kann das Ganze nur nachhaltig sein, wenn diese Wertschöpfung aus AI jetzt folgt. Bei den Softwareherstellern, die ja das viele Geld zahlen sollen für die AI Cloud Services, die auf Basis der Nvidia Komponenten jetzt von den Cloud Providern bereitgestellt werden. Und momentan kann man das nicht sehen. Ja, im Gegenteil, diese Software-as-a-Service-Anbieter geraten unter Druck. Die Aktien sind überhaupt nicht gut gelaufen. Jetzt kann man sagen, woran liegt das? Es gibt wahrscheinlich verschiedene Komponenten. Ich glaube, es wird dieser ganze AI-Hype in eine Ernüchterungsphase jetzt eintreten. Was heißt jetzt? Das kann gut auch noch 1-2 Jahre dauern. Aber ich tippe mal drauf, innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate wird sich herausstellen, dass da vieles, was angeboten werden soll, als KI-basierter Co-Pilot in allen möglichen Softwareumgebungen nicht dazu angetan ist, da zusätzliche Wertschöpfung zu generieren. Ja, und selbst wenn das so wäre, dass, sagen wir mal, die Produktivität eines Büroarbeitsplatzes mit so einem KI-Assistenten sich verdoppelt, könnte man ja meinen, okay, dann braucht man aber nur noch halb so viele Lizenzen von dieser Software. Das würde dann auch auf die Gewinne und Umsätze drücken der Softwarehersteller. Ja, und wie sollen denn diese Investitionen in KI immer weiter nach oben gehen, wenn am Ende des Tages nicht mehr Geld verdient auf Seiten der Applikationslieferanten? Insofern, für mich ist da ein großes Fragezeichen. Ich glaube, Nvidia wird die dominierende Firma bleiben auf diesem Gebiet. Aber ich glaube nicht, dass diese Wachstumsraten beibehalten werden können. Und ich glaube übrigens auch nicht daran, dass jetzt über das Thema generative KI hinaus das Thema der allgemeinen künstlichen Intelligenz, also das, was wir heute sehen, hat ja mit Intelligenz nicht wirklich was zu tun. Ich glaube, dass wir da viel weiter davon entfernt sind, als hier manche Analysten jetzt behaupten. Ja, alleine das ganze Energieproblem, was gelöst werden müsste, um dieses exponentielle Verschlingen von Energie beim Trainieren solcher Modelle in den Griff zu kriegen. Ich glaube nicht, dass es, das war jetzt ein unglaublicher Entwicklungssprung mit dem Thema der generativen KI, mit dem ChatGPT und Co. Ich glaube aber nicht, dass das so weitergeht. Ja.
Okay, ja, spannende Einschätzung. Und dann hat's Alphabet natürlich trotzdem in dein Portfolio geschafft. Das ist ja vielleicht die andere Seite, wahrscheinlich auch nicht alleine aus dem KI-Thema eben heraus.
Nein, um Gottes Willen, Alphabet ist in meinem Portfolio, also seit in dem Wikifolio, das gibt's seit 8 Jahren, von Anfang an ist das da drin. Ich glaube, in meinem privaten Portfolio ist Alphabet schon 10 Jahre oder so.
Ist auch eine der wenigen Aktien, die ich tatsächlich, als da die ganzen Big Tech, wie auch immer man sie jetzt definieren möchte, Werte abgeschmiert sind, die mich wertungsmäßig so angesprochen hat, dass ich da nicht Nein sagen konnte und dann auch nochmal aufgestockt hatte. Ist im Vergleich zu anderen, wenn man jetzt gerade so Apple anguckt insbesondere, bedeutend günstiger im Vergleich zu dem, was auch leistungsmäßig dahinter steckt.
Und Alphabet wächst ja nach wie vor. Ja, das sind ja hübsche zweistellige Wachstumsraten. Und Apple ist eine Firma, die stagniert seit geraumer Zeit. Ja, jetzt wird das KI-Thema, das Apple Intelligence-Thema hergenommen, um zu sagen, ja, das ist der nächste Wachstumstreiber. Aber auch da, das will ich erst mal sehen, ob sich das in den Zahlen wirklich als nachhaltig, als Wachstum darstellen lässt. Wir werden sehen. Mir ist eine Apple wesentlich zu teuer. Ich würde da sagen, okay, jetzt eine 30% Korrektur wäre fair. Aber das glaube ich seit geraumer Zeit und habe damit auch vieles verpasst, dass ich, da ich Big Tech eben ja zu skeptisch gegenüberstand, seit Jahren eigentlich.
Ja. Ja gut, ich meine, am Ende ist es natürlich auch eine Risikotoleration, weil, wie man an manchen anderen Werten gesehen hat, kann es ja auch mal nach unten ausschlagen, zumindest für eine kurze Zeit. Die Frage ist ja auch immer, wie enden solche Hypes? Man dachte so 2023 eigentlich, jetzt ist hier langsam so Schicht im Schacht mit der Party und dann ging es erst wieder richtig los. Deswegen bist du ja auch, sag ich mal, in vielen anderen, weil du ja, sag ich mal, auch durchaus auf die Bewertung achtest, vielen anderen Tech-Titel, die jetzt vielleicht nicht so der Standard im klassischen Tech-Depot, bei manchen zumindest sind, investiert. Und da würde mich interessieren, was hast du da über die letzten Jahre so learning-technisch mitgenommen und was spricht dich auch gerade weiterhin an und wonach suchst du so?
Ja, was hat mich learning-technisch angesprochen? Ich habe wieder mal lernen müssen, dass es an der Börse oftmals über einen längeren Zeitraum hinweg irrational zugehen kann, dass ja nicht immer kurzfristig es so ist, dass der Preis eines Unternehmens an der Börse, sprich der Aktienkurs, sich so entwickelt, wie es dem echten Wert des Unternehmens entspricht. Schau dir an, was mit Tesla seit einigen Wochen wieder passiert. Ich glaube, seit April hat die Tesla-Aktie 50% zugelegt, obwohl die fundamentalen Probleme des Unternehmens sicherlich nicht kleiner geworden sind in der Zeit. Aber das kenne ich eigentlich. Ja, das ist jetzt mal 2-3 Jahre extrem, würde ich sagen. Gerade, dass man mit sorgsam ausgewählten Nebenwerten eigentlich kaum eine Chance hatte, eine Outperformance des Gesamtmarktes zu erreichen. Das liegt natürlich daran, dass der Gesamtmarkt eben getrieben wird, die großen Indizes, S&P 500 oder Nasdaq 100, die sind ja marktgewichtet. Das heißt, die großen Big Tech-Werte durch diese sehr hohe Konzentration ziehen diese Indizes nach oben, obwohl der Durchschnittswert, also wenn da dieser Index gleichgewichtet wäre, sich gar nicht groß positiv entwickelt. Und die ETF-Anleger können jubilieren, gerade wenn sie hier Nasdaq 100 ETF oder S&P 500 ETF seit geraumer Zeit halten. Das sind unglaubliche Returns, besser als jeder oder fast jeder aktive Aktienfonds oder als jeder Stockpicker. Aber das ist nicht dauerhaft. Also ich behaupte, dass das die nächsten 5 oder 10 Jahre nicht mehr so weitergeht. Die Historie, wenn man jetzt mal auf die letzten 100 Jahre zurückguckt, die beweist einfach, dass kleine Werte, wenn sie sorgsam ausgewählt sind, bessere Returns bringen als die ganz großen. Das ist ja auch ganz klar. Ja, wo finde ich einen Ten-Bagger, also ein Unternehmen, was sich im Wert verzehnfacht hat? Das werde ich kaum mehr finden, wenn ich hier heute eine Alphabet oder eine Apple oder eine Nvidia kaufe. Es ist halt die Kunst, die unter den kleinen Unternehmen rauszufinden, bevor sie entdeckt werden, bevor sie sich in neue Umsatzdimensionen hinein entwickeln. Aber all das spielt momentan an der Börse kaum eine Rolle. Die Big Tech steigt immer weiter und alles, was in der zweiten und dritten Reihe ist, hat es schwer. Für mich ist das eine Herausforderung, aber eine schöne Herausforderung, sehr motivierend, muss ich sagen, weil sehr, sehr viele Werte, wo eigentlich eine schöne klassische Wachstumsstory da ist, wo Unternehmen ihre Cashflows sehr, sehr schnell steigern können, werden jetzt wieder zu sehr, sehr vernünftigen Preisen gehandelt, die es jahrelang so gar nicht gab. Also wenn man sich jetzt mal anguckt, was ich zuletzt geschrieben habe, waren jetzt immer mehr wieder Cloud-Aktien. GitLab habe ich jetzt neu aufgenommen in mein Wikifolio vor kurzem. Dann sind auch abgestürzte Aktien wie Vimeo werden gehandelt. Also es ist ein Software-as-a-Service-Titel, der zum weniger als des einfachen Umsatzes gehandelt wird. Zum, ich glaube, achtfachen Cashflow der letzten 12 Monate. Sowas gab es ja jahrelang gar nicht. Interessiert momentan keinen. Der Blick auf den Chart verbietet es natürlich vielen Leuten, überhaupt da einzusteigen. Für mich ist das, im Endeffekt bin ich im tiefsten meines Herzens ein Value-Investor. Ich gucke mir halt nur nicht die klassischen Deep-Value-Titel der Old Economy an, sondern ich gucke mir Technologieaktien an, bewerte die nach etwas anderen Kriterien. Aber im Endeffekt, meine Denkweise ist die eines Value-Investors und da muss ich auch mal 3 oder 5 Jahre warten können, bis so eine Unterbewertung dann korrigiert wird. Und in der Phase sind wir momentan.
Ja, und du hast ja auch, sag ich mal, die Möglichkeit, langfristig anzulegen durch jetzt eben deine neue Struktur, sag ich mal, aber auch das Wikifolio, das ist ja jetzt nicht so direkt 1:1 getrieben von Fondsabflüssen, die man zum Beispiel hat, was ja, sag ich mal, gerade wenn man einen Fonds führt, ein Problem sein kann. Aber du bist ja auch, sag ich mal, ist jetzt nicht Old Economy, aber sag ich mal, zumindest schon etablierteren Unternehmen unterwegs, wenn man sich so Warner Brothers zum Beispiel anguckt. Spannender Case, finde ich sehr interessant. Auch, sag ich mal, eine Parallelgesellschaft hat ja auch einen ähnlichen spannenden Case, wenn man sich Paramount anguckt. Da kommt zusätzlich nochmal das Übernahmethema, sag ich mal, dazu, was da gerade geführt wird. Deswegen vielleicht nochmal 1, 2, 3 Worte dazu, weil ich es ganz, ganz interessant finde.
Ja, erstmal vielleicht eine Erklärung, was hat eigentlich Warner überhaupt in einem Hightech-Stockpicking-Wikifolio zu tun? Habe ich auch tatsächlich überlegt, passt das da rein? Aber ist ja jetzt schon eine ganze Weile im Portfolio drin. Es geht da natürlich um die Streaming-Anbieter und die Herausforderer von Netflix und um die Transformation dieses klassischen Medienriesen in ein Direct-to-Consumer-Business. Kriegt man in Deutschland ja noch gar nicht viel mit, weil der Streamingdienst von Warner Brothers Discovery, der heißt Max, der ist hierzulande überhaupt nicht am Start. Dennoch werden immer die Subscriberzahlen verglichen und da ist natürlich Netflix und dann kommt Disney Plus und dann kommt lange, lange nichts und dann kommt irgendwann Max mit 100 Millionen Subscribern. Und das vergleicht man dann mit Disney zum Beispiel, wobei aber Warner Brothers erst in der Hälfte der Länder aktiv ist, wie Disney. Das ist auch eine klassische Value-Investing-Investment Story. Warner Media war katastrophal gemanagt von dem früheren Besitzer AT&T. Sind dann abgespalten worden von AT&T und es fand der Merger statt zwischen eben Warner und Discovery. Und dieser neue Medienriese, also die kleine Discovery hat, wenn du so willst, das große Warner Media geschluckt, was heißt geschluckt, gemerged unter dem Management von Discovery. So, und im Endeffekt ist das auch dieses Investment ein Vertrag. Man investiert nur in dieses Unternehmen, wenn man von diesem Management überzeugt ist. Und ich bin von denen überzeugt. Ich glaube, dass die nicht nur ehrgeizig sind, sondern genau wissen, was sie tun. Diese Verschuldung, die man sich da aufgeladen hatte, die war immer im Griff. Ich weiß gar nicht, woher das kam. Dass da wohl sogar angezweifelt wurde, ob Warner überhaupt diesen Deal wird schultern können und das wird überleben können. Mittlerweile ist die Verschuldung schon deutlich reduziert. Und jetzt gibt es die nächsten Diskussionen, gibt es den nächsten Merger von Warner oder zumindest von dem Streamingdienst Max mit Paramount, die ja wirklich in finanziellen Schwierigkeiten sind. Und Warner macht zwar große Nettoverluste durch ständige Abschreibungen, die sie im Rahmen dieser Sanierung machen, aber sie machen milliardenschwere positive Cashflows. Und das ist zum Beispiel ein riesiger Unterschied zu Paramount. Und mit all diesen Dingen muss man sich genau beschäftigen, damit man da ein gutes Gefühl kriegt und da rein investieren kann. Insofern, du hast recht, also an der Stelle ist es natürlich was anderes, hier in eine Warner zu investieren, als in meine ganzen anderen Cloud-Aktien, Investment-Cases oder so, aber ich finde es auch wichtig, dann eine Mischung zu haben in so einem Portfolio, sonst habe ich ja zu sehr ein Klumpenrisiko und könnte gleich in so einen Software-as-a-Service-Cloud-ETF zum Beispiel investieren. Also mein Portfolio sieht da doch etwas diversifizierter aus, wobei man sagen muss, hier mit Warner habe ich ja bis jetzt, es ist einer meiner größten Buchverluste, die ich im Portfolio habe, aber ich bin da sehr, sehr optimistisch, dass sich das ändern wird. Habe ja da auch regelmäßig immer mal ein bisschen was nachgekauft.
Ja, dazu sollte man vielleicht sagen, dass eben das Wikifolio ja auch nur einen Teil von deiner persönlichen Anlagestrategie abbildet, und zwar eben den Tech-Teil, aber du bist ja in deinem privaten Vermögen durchaus auch anders diversifiziert, sodass du da auch, sag ich mal, ein paar etabliertere, weniger schwankungsanfälligere Aktien, sag ich mal, drin hast.
Genau, ja, ich meine, das Wikifolio, mein Alleinstellungsmerkmal als in der Öffentlichkeit stehender Investor ist nun mal von meiner Historie her ist die Welt der Technologie, die Welt der Software insbesondere, aber natürlich mit meinem Privatvermögen. Ich würde niemandem raten, ausschließlich in Technologie zu investieren. Warum soll ich das selber tun? Ich habe sogar trotz meines schweren Fokus auf Aktien auch in Immobilien investiert, gerade in den letzten Jahren, als Technologieaktien so gut gelaufen waren im Privaten. Also ich bin da schon als Privatmensch natürlich breiter investiert. Und wie gesagt, die größte Investition ist tatsächlich jetzt hier meine neue Firma, der Aktienguide.
Ja, aber das hat sich ja wahrscheinlich auch so ein bisschen entwickelt, gerade der Aktienguide, sage ich mal. Ich schätze mal, das war jetzt für dich erstmal ein kleineres Venture-Investment und das ist dann größer geworden, sage ich mal, von dem Anteil, den es auch wert war. Und ich sag mal, sowas verschiebt natürlich dann auch eine Portfoliogewichtung.
Genau. Ich meine, wir haben beim Aktienguide natürlich gesehen, oh, das funktioniert. Und dann ist es eine Frage, wie man das steuert, das Unternehmen. Also eine Alternative wäre gewesen, wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier ein junger Gründer gewesen wäre, ohne finanzielle Mittel, dann hätten wir gesagt, okay, jetzt suchen wir uns Risikokapital. Glücklicherweise bin ich dann nicht alleine am Start, sondern der Aktienguide, ich bin nur der zweite Co-Founder, der sozusagen dazugekommen ist. Ursprüngliche Vater dieses Babys ist ein Unternehmer aus der Schweiz, Tino Wendland heißt er. Er steht nicht so im Vordergrund, aber er ist ein Informatiker, erfolgreicher Unternehmer aus der Schweiz, der damit sein drittes Unternehmen, glaube ich, mit mir gegründet hat. Und wir beide hatten eben die finanziellen Möglichkeiten, den Aktienguide selbst so weit zu bringen, durch größere Investments dann in den letzten Jahren, dass heute ist Aktienguide Cashflow, also wir managen das auf Cashflow Break-Even. Wir verbrennen momentan kein weiteres Geld. Mal sehen, ob sich das nochmal ändert jetzt, wenn wir mit Stocksguide auch Anfangserfolge haben sollten in den USA und im Ausland, dann kann es gut sein, dass man da sagt, okay, da investieren wir jetzt nochmal schneller. Aber derzeit ist es tatsächlich möglich, dieses Unternehmen hier so auf dem Wachstum so zwischen 50% und 100% zu halten, ohne dass zusätzliches Geld investiert wird. Und das ist natürlich großartig für so ein Unternehmen.
Auf jeden Fall, ne? Das ist natürlich auch dann das, was Spaß macht, wenn man wirklich richtige unternehmerische Beteiligung eingeht, da ist ja, sag ich mal, auch nochmal eine größere Rendite drin, als wenn man jetzt nur am öffentlichen Aktienmarkt agiert.
Aber auch größeres Risiko, muss man auch sagen.
Ohne Frage, das ist natürlich dann auch immer ein besonderer Klumpenrisiko, der dann umso mehr schwärzt, wenn das dann doch mal zu Bruch geht. Dabei vielleicht auch nochmal die Frage, managst du alles selber, insbesondere wenn man jetzt auf die Immobilien auch guckt, machst du das alles alleine sozusagen und planst, sag ich mal, dein Familienvermögen, dein Vermögen oder sourcest du dann auch gegebenenfalls Sachen, die jetzt nicht deine Kerntätigkeit ist, an andere Leute aus oder sagst, da nehme ich lieber einfach einen passiven Fonds oder was auch immer?
Also ja, da wo ich im Aktienbereich keine Kernkompetenz habe, kaufe ich auch schon mal einen ETF. Ja, also ich bin zwar jetzt kein Freund von Themen-ETFs, aber es kann zur Beimischung tatsächlich eine bewusste Entscheidung sein. Das mache ich auch. Immobilien bin ich nicht der klassische Immobilieninvestor im Sinne von, ich kaufe mir jetzt hier irgendwo ein Mietshaus und wo ich dann einen Verwalter bräuchte oder so. Das sind Immobilien, die mir selber Spaß machen. Es ist ein Haus, habe ich schon lange in Griechenland. Ist es jetzt, sind sogar zwei Häuser auf Mallorca. Eins davon habe ich tatsächlich jemand, das ein Vermietobjekt mit eben einer dieser begehrten Vermietlizenzen auf Mallorca. Da gibt es jemand, der sich drum kümmert. Also da muss ich jetzt hier Vermietungen wie Airbnb oder so Gott sei Dank nicht alleine machen. sind solche Sachen, ja. Oder auch mal hier eine Immobiliengesellschaft, eine kleine, durchaus börsennotierte, möchte jetzt hier den Namen nicht nennen, weil nenne ich irgendwelche Kurse zu bewegen, weil das wirklich sehr, sehr markteng ist. Aber solche Dinge mache ich dann auch, wenn ich hundertprozentig fürs Vertrauen in das Management habe oder das Management sogar persönlich kenne. Das sind dann solche Dinge.
Kann mir gut vorstellen, was sich dahinter verbirgen könnte. Cooles Unternehmen auf jeden Fall. Nee, sehr, sehr cool, sehr, sehr spannend. Ich erkenne, es gibt auf jeden Fall weiteres Potenzial, noch Folgen mit dir aufzumachen an dieser Stelle. Aber vielleicht erstmal gut, war ein schöner Überblick über das, was sich bei dir getan hat und die Einschätzung der aktuellen Lage. Wenn man mehr von dir und deinen Portfolios oder einzelnen Aktien, sage ich mal, lesen möchte, kann man auf jeden Fall sehr gut auf deinem Blog vorbeischauen. Denn natürlich in den Shownotes verlinkt es ebenso wie der Aktienguide. Das findet ihr alles in den Shownotes. Und jetzt an dieser Stelle nochmal vielen Dank dir und das letzte Wort des Podcasts überlasse ich natürlich auch dir.
Ja, letztes Wort. Was soll ich sagen? Ich glaube, ein Aufruf zur Geduld wäre vielleicht ganz angebracht. Vielleicht geht es vielen Leuten da draußen so wie mir, dass man momentan eben underperformt, gar nicht so schlecht performt. Ja, die letzten zwei Jahre waren ja nicht schlecht. Aber wenn man sich dann anguckt, man guckt in die grinsenden Gesichter all dieser Nvidia-Aktionäre und man muss nicht immer alles verstehen, was kurzfristig an der Börse abläuft. Wichtig ist, bleibt bei eurer Strategie. Natürlich hinterfragt ihr immer wieder und aber es ist nicht so sinnvoll, auf jeden fahrenden Zug aufzuspringen. Ich glaube, der langfristige, besonnene Blick auf die Dinge wird sich wieder auszahlen. Ich weiß nicht, ob in nächster Zeit, aber zumindest in der Zukunft.
Sehr gutes Resümee. Vielen Dank dir und ciao, ciao.
Ciao, vielen Dank. Tschüss.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.